Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Judith Hildebrandt und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak.
Ich heiße Sie herzlich willkommen zu einer weiteren Sendung über das prophetische Buch Sacharja, mit dem wir uns ja schon einige Zeit beschäftigen. Mit den Schlussversen von Kapitel 6 erreichen wir zugleich das Ende des ersten Teils des Buches Sacharja. Bereits in den letzten Sendungen ging es darum, dass manche Dinge ganz anders aussehen, wenn wir die menschliche Sichtweise außer Acht lassen und stattdessen versuchen, die Dinge mit Gottes Augen zu betrachten. Und im Prinzip ist das die Aufgabe eines Propheten. Er soll uns von unserer begrenzten Sicht auf die unendliche Perspektive Gottes hinweisen. Ich wünsche Ihnen, dass Sie auch diesmal das eine oder andere Aha-Erlebnis haben, wenn Sie die Botschaft des Propheten Sacharja auf sich wirken lassen. In der letzten Sendung ging es unter anderem darum, dass Jeschua, der Hohepriester zur Zeit Sacharjas, eine Art Vorausbild oder Typus für den Messias ist, der zum Priester und König gesalbt wird. Damit vermittelt Gott durch Sacharja die Botschaft, dass der Messias, den er senden wird, König und Priester zugleich sein wird. Er soll auf dem Thron sitzen und herrschen, aber er wird auch als Priester dienen. Bisher hatte in der Geschichte Israels kein Priester je als König geherrscht. Und König Usia, der als einziger König versucht hatte, auch Priester zu werden, wurde von Gott dafür streng bestraft, wie wir im zweiten Buch der Chronik, Kapitel 26, nachlesen können. Nur der Messias wird diese zwei wichtigen Ämter in sich vereinen, Thron und Altar. Auch heute dient Jesus Christus im Himmel als König und Priester nach der Ordnung Melchisedeks, wie es in Hebräer 7 und 8 sehr ausführlich beschrieben wird. Selbst im Psalm 110 gibt es diesbezüglich bereits eine Andeutung. Dort heißt es: Der Herr hat geschworen und es wird ihn nicht gereuen. Du bist ein Priester ewiglich nach der Weise Melchisedeks. Dieser kommende Messias, Jesus, wird von Sacharja als Spross bezeichnet. Wie wir gesehen haben, wird in der Heiligen Schrift auf vierfache Weise vom Spross gesprochen, den Gott aufgehen lassen wird. Einmal als König, nämlich als Nachfahre aus dem Königshaus Davids, dann als Spross, der wie ein Diener sein wird. Ferner als Spross, der in seiner ganzen Menschlichkeit sichtbar sein wird. Und schließlich als Spross Gottes. Eine ähnliche Parallele finden wir in den Evangelien, die Jesus aus vier Blickwinkeln zeigen und jeweils einen anderen Schwerpunkt seines Wesens und seines Auftrags offenbaren. Im Evangelium von Matthäus ist er aus meiner Sicht der König, der Spross aus dem Hause Davids. Im Evangelium von Markus ist er der Diener Gottes. Im Evangelium nach Lukas zum Beispiel der vollkommene Mensch, also der Spross Gottes, der Mensch geworden ist. Und im Evangelium von Johannes wird dieser Spross als Sohn Gottes beschrieben. Auf diese Weise bekommen wir einen vollkommenen Blick aus vier Richtungen auf Jesus. Nun wieder zurück zum Buch Sacharja, Kapitel 6. Dort wird in den Versen 13 und 14 die Aufgabe des Messias beschrieben. Ja, den Tempel des Herrn wird er bauen, und er wird herrlich geschmückt sein und wird sitzen und herrschen auf seinem Thron. Und ein Priester wird sein zu seiner Rechten, und es wird Friede sein zwischen den beiden. Und die Kronen sollen zum Andenken an Heldai, Tobia, Jedaja und den Sohn Zephanias im Tempel des Herrn bleiben. Hier wird also beschrieben, was der besagte Spross tun wird, der in Armut und Bedeutungslosigkeit aufgewachsen ist. Er wird etwas Bedeutendes tun, nämlich den zukünftigen Tempel aufbauen. Doch er wird nicht nur der Erbauer des Heiligtums Gottes sein, sondern auch in ihm als Priester dienen. Zugleich wird er als König auf dem Thron herrschen, wunderbar gekleidet und geschmückt. Damit wird er zwei Ämter, die des Hohenpriesters und des Königs, innehaben, wie es nie in der Geschichte des Volkes Gottes der Fall war. Immer wieder hatte es Konflikte zwischen diesen Ämtern gegeben. Doch Jesus wird sie in seiner Person vereinigen. Und, wie es in unserem Bibeltext heißt, es wird Friede sein zwischen den beiden. Dort, wo Jesus, der Messias, auf dem Thron sitzt, wird vollkommener Friede herrschen, weil die zivile und religiöse Autorität in der Hand eines guten göttlichen Herrschers vereinigt sein wird. Hier ist kein Raum mehr für Machtmissbrauch und hier wird das Recht nicht mehr gebeugt. Hier wird jemand herrschen, der dient und nicht andere unterdrückt. Jemand, der die Menschen vor dem lebendigen Gott vertritt und sie nicht knechtet. Doch dann geschieht bei der Krönung des Hohenpriesters Jeschua, über die ja eigentlich berichtet wird, etwas Interessantes. Sacharja nimmt ihm die Krone wieder vom Kopf, denn, Zitat, die Kronen sollen zum Andenken im Tempel des Herrn bleiben. Warum sollte Jeschua die Krone nicht tragen? Weil es eine symbolische Handlung war und die Krone ihm nicht gehörte, sondern dem kommenden Messias. Sacharja brachte sie irgendwo im Tempel unter zum Gedächtnis an die wunderbare Verheißung Gottes auf den kommenden Priesterkönig, der seinem Volk Frieden und Gerechtigkeit bringen würde. Nach jüdischer Tradition ist sie später als Symbol in den Fenstern ganz oben am Tempel eingefügt worden. Sie sollte alt und jung ständig an das zukünftige Kommen des Messias erinnern. Eine weitere Verheißung ist in unserem Text zu finden, und zwar in Vers 15. Und es werden kommen von ferne, die am Tempel des Herrn bauen werden. Da werdet ihr erkennen, dass mich der Herr Zebaoth zu euch gesandt hat. Und das soll geschehen, wenn ihr gehorchen werdet der Stimme des Herrn, eures Gottes. Der Theologe Merrill Unger schreibt in seinem Bibelkommentar zu diesen Versen, hier wird von einer Gesandtschaft aus Babylon gesprochen, die Silber- und Goldgaben brachte, die für den Bau des Tempels verwendet werden sollten. Dies war für Sacharja während der Bauphase der Anlass, vom zukünftigen, herrlichen Tempel zu prophezeien, der in Jerusalem ein Haus des Gebets für alle Völker sein sollte. Zudem sogar die heidnischen Völker aus der Nähe und der Ferne in großen Scharen kommen würden, um hier Gott anzubeten und Gaben zu bringen. Auch Jesaja hatte in Kapitel 2, in den Versen 2 und 3 des Jesaja-Buches schon davon gesprochen, dass die heidnischen Völker zum Tempel kommen werden. Dort lesen wir, es wird zur letzten Zeit der Berg, da des Herrn Haus ist, feststehen, höher als alle Berge und über alle Hügel erhaben. Und alle Heiden werden herzulaufen, und viele Völker werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns auf den Berg des Herrn gehen, zum Hause des Gottes Jakobs, dass er uns lehre seine Wege, und wir wandeln auf seinen Steigen. Denn von Zion wird Weisung ausgehen, und des Herrn Wort von Jerusalem. In Sacharja 6, in den Versen 12 und 13, hatten wir gelesen, dass der Spross, der Messias selbst, den Tempel bauen würde. Doch Vers 15 ergänzt nun, dass andere durch ihre Gaben, die sie bringen, ebenfalls am Bau des Tempels beteiligt sein werden. Jesus wird sogar den Heiden erlauben, einen Beitrag zum Tempel des Herrn zu leisten, indem sie ihren Reichtum bringen. Jesaja ergänzt diesen Gedanken in Kapitel 56 des Jesaja-Buches, indem er ab Vers 6 Folgendes schreibt. Und die Fremden, die sich dem Herrn zugewandt haben, ihm zu dienen und seinem Namen zu lieben, damit sie seine Knechte seien, alle, die den Sabbat halten, dass sie ihn nicht entheiligen, und die an meinem Bund festhalten, die will ich zu meinem heiligen Berge bringen und will sie erfreuen in meinem Bethaus, und ihre Brandopfer und Schlachtopfer sollen mir wohlgefällig sein auf meinem Altar. Denn mein Haus wird ein Bethaus heißen für alle Völker. Gott, der Herr, der die Versprengten Israels sammelt, spricht, ich will noch mehr zu der Zahl derer, die versammelt sind, sammeln. Liebe Hörer, hier wird deutlich, dass Gott immer schon nicht nur sein erwähltes Volk im Blick hatte, sondern auch die anderen Völker. Israel sollte ein Hinweis auf den lebendigen Gott sein, gewissermaßen eine Einladung, zu ihm zu kommen. Und sowohl Sacharja als auch Jesaja kündigen an, dass eines Tages dieser Wunsch, diese Sehnsucht Gottes sich erfüllen wird. Völker werden ihm dienen und seinen Namen lieben. Sie werden seine Knechte sein und sie werden an seinem Bund festhalten. Dort am zukünftigen Tempel werden sie dann Gott heiligen, ihm wohlgefällige Opfer bringen. Der Tempel wird nicht nur ein Bethaus für die Juden, sondern für alle Völker sein. Denn Gottes Wunsch ist es, dass immer mehr Menschen ihn kennenlernen und zu seinem großen Volk dazugehören. Und Jesaja sagt, dass der Christus, der Messias, selbst dafür sorgen wird, dass von Zion Weisung ausgehen wird und des Herrn Wort von Jerusalem. Diejenigen, die dieser Weisung gehorchen und sich diesem Wort von Jerusalem, das das Wort des Christus ist, unterordnen, werden diesen Segen erleben. Von diesem Gehorsam hängt allerdings nicht ab, ob sich diese Prophetie erfüllt, denn sie gehört zum ewigen Plan und der Absicht Gottes. Doch die Teilhabe an diesen Segnungen hängt sehr wohl davon ab, ob Menschen bereit sind, diesem Gott zu vertrauen und ihm zu gehorchen. Wenn wir nun diesen ersten großen Abschnitt des Buches Sacharja abschließen, müssen wir darauf achten, ihn auf rechte Weise in die Heilsgeschichte und in die Prophetien der Heiligen Schrift einzuordnen. Die Visionen von Sacharja sind auf jeden Fall symbolisch zu verstehen. Wir sollten allerdings nicht der Versuchung erliegen, sie lediglich als Träume eines Propheten zu verstehen, der vor langer Zeit gelebt hat und dessen Offenbarung uns nichts mehr zu sagen hat. Es gibt Bibelausleger, die sie aus dem Zusammenhang der anderen Prophetien reißen und sie willkürlich in ihrem eigenen Sinne auslegen. Sie erliegen damit der Gefahr, die Visionen, die Sacharja hatte, aus dem Zusammenhang zu lösen und ihnen damit eine falsche, manchmal völlig irreführende Auslegung zu geben. Wir sollten uns stattdessen daran erinnern, dass eine der wichtigsten Regeln bei der Deutung von Prophetie ist, dass es keine eigene, auf sich selbst beschränkte Deutung gibt, sondern dass sie immer im Zusammenhang der ganzen prophetischen Botschaft der Bibel gesehen werden muss. Wir sollten auch im Blick behalten, dass alle Visionen von Sacharja miteinander verbunden sind und zueinander in Bezug stehen. Sie beziehen sich dabei sowohl auf Ereignisse zur Zeit von Sacharja als auch auf zukünftige Ereignisse der Heilsgeschichte. Sie haben einen Bezug zu Dingen, die gerade in Jerusalem passieren, als auch später in der Welt. Sie malen ein Bild von der Zukunft Israels, sowohl von der Zerstörung der Feinde als auch der Reinigung und Heiligung des Volkes Israel zu einer heiligen Priesterschaft. Der ganze Abschnitt schließt mit der Ankündigung der Ankunft des Messias, des Christus, auf dieser Welt, des Priesterkönigs, der über die Menschen regieren wird. All dies wird von Gott durch Sacharja als Ermutigung denen verkündet, die als Überbleibsel des Volkes Gottes entmutigt waren und die trotzdem den Tempel aufbauen sollten. Diese Aufgabe war sehr herausfordernd und schwer, so dass das Volk nur sehr langsam vorankam. Gleichzeitig wirkte das, was sie da bauten, so klein und unbedeutend, wenn sie es mit dem ehemaligen, herrlichen Tempel von Salomo verglichen. Oder wenn sie an die großartigen Tempel der Heiden dachten, die sie bei den Babyloniern und Medern und Persern gesehen hatten. Und dennoch erlebte Israel gerade eine Zeit des Friedens, also war es Zeit zu bauen. Dazu wurden sie sowohl durch den Propheten Sacharja als auch durch den Propheten Haggai ermutigt. Dieser Abschnitt des Sacharja-Buches hilft uns aber auch noch, etwas anderes zu verstehen, nämlich welche drei Bedeutungen in Prophetien stecken können. Zunächst die zeitgenössische Bedeutung, dann die Bedeutung für uns heute und schließlich die Erfüllung aller Dinge. Bei der zeitgenössischen Bedeutung erkennen wir, dass Sacharja in seine ganz persönliche Zeit und Situation hineinspricht. Er wendet sich an die Menschen seiner Zeit und spricht ihre Probleme an. Er fordert seine Leute auf, sich nicht entmutigen zu lassen, sondern zu wissen, dass ihre Geschichte zu einem ewigen Plan Gottes und seinen Absichten gehört. Der kleine Tempel, den sie gerade bauten, ist ein Vorbild für den großen Tempel, den der Messias selbst eines Tages bauen wird. Doch es gibt bei jeder Prophetie auch die Bedeutung für uns heute. Deshalb schreibt Paulus zu Recht im 2. Timotheusbrief: Denn alle Schrift, von Gott eingegeben, ist Nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt. Alles, was in der Heiligen Schrift geschrieben wurde, auch alle Prophetie, ist für uns geschrieben worden, auch wenn es ursprünglich nicht an uns geschrieben wurde. Zum Beispiel hat Gott uns nie beauftragt, einen Tempel zu bauen. Vor einigen Jahrzehnten haben einige Christen aus den Vereinigten Staaten doch tatsächlich Steine nach Israel gebracht, weil sie damit helfen wollten, dass der Tempel wieder aufgebaut werden kann. Das war natürlich eine verrückte Idee. Es ist nicht unsere Aufgabe als Christen, Marmorsteine nach Israel zu bringen, um den Juden dabei zu helfen, ihren Tempel wieder aufzubauen. Unsere wichtigste Aufgabe ist es, ihnen die Botschaft von dem zu bringen, der der Fels ist, der Eckstein Gottes, und der von sich gesagt hat: Wer auf diesen Stein fällt, der wird zerschellen. Auf wen aber er fällt, den wird er zermalmen. Liebe Hörer, wenn wir ihm nicht unsere Sünden bekennen, in dieser Generation, zu unserer Zeit, dann werden wir im Gericht, das kommen wird, die Konsequenzen tragen müssen. Wir haben im Buch Sacharja gesehen, dass Gott die Völker richten wird. Er hat die Babylonier, die Meder und Perser und später auch das griechische Weltreich gerichtet. Diese Reiche sind gekommen und auch wieder gegangen. Sehen wir, dass Gott auch heute in dieser Zeit wirkt? Ist uns bewusst, dass er auch unsere Völker einmal richten wird? Auch heute können wir hier und da beobachten, wie Gott einem Volk einen steilen Aufstieg schenkt, das dann aber auch genauso einen Niedergang erlebt. Zu unserer westlichen Welt gehören die reichsten Länder der Welt, doch wir sind gleichzeitig verstrickt in viele schlimme Sünden und leben unsere Arroganz oft aus. Inzwischen sind wir mit unserer ganzen Wirtschaft unter anderem abhängig von den Öllieferungen muslimischer Wüstenscheichs. Doch wir leben einfach weiter und verschließen unsere Augen davor, dass unsere Macht und unser Wohlstand in kurzer Zeit verloren sein kann. Gott hat immer schon in der Geschichte Völker aufstehen und auch wieder fallen lassen. Das kann heute genauso geschehen, wenn es seinem Willen entspricht. Durch viele Nachrichten in den Medien werden wir häufig entmutigt. Ich bin sogar müde davon, in den Talkshows, den Politikern, Pädagogen, Sportlern und Filmstars zuzuhören. Ich zweifle daran, dass sie alle eine Botschaft für uns haben, die uns irgendwie hilft. Doch die zurückhaltende Stimme des Propheten Sacharja, der durch seine Visionen zu uns spricht, gibt uns Gottes Botschaft weiter. Die hilft uns, die heilt uns und die ermutigt uns. Aber sie korrigiert uns auch. Sacharja hat keine seltsamen und verrückten Offenbarungen für uns, und sie sollen auch nicht so ausgelegt werden. Nein, sie lehren uns, was Gott will, welche Absichten er mit dieser Welt hat und dass er seinen Plan mit dieser Welt nach seinen guten Gedanken verfolgt. Die dritte Bedeutung, die wir bei der Auslegung von Prophetien erkennen sollten, ist die Erfüllung aller Dinge. Die ganze Geschichte führt zu einem großen Ziel. Hören wir doch noch einmal auf Sacharja 6, Vers 12. So spricht der Herr Zebaoth: Siehe, es ist ein Mann, der heißt Spross, denn unter ihm wird's sprossen, und er wird bauen des Herrn Tempel. Der Spross ist, wie wir gesagt haben, Jesus Christus, der hier angekündigt wird. Ein grüner Trieb aus trockenem Boden. Er ist derjenige, der eines Tages am Kreuz für uns starb. Doch er ist auch derjenige, der vom Himmel kommen und herrschen wird. Von dieser Zeit spricht der Prophet Jesaja: Zu der Zeit wird, was der Herr sprießen lässt, lieb und wert sein, und die Frucht des Landes herrlich und schön bei denen, die erhalten bleiben in Israel. Er wird der Priester sein, der als König auf dem Thron herrschen wird. Wenn wir das wissen, können wir Dinge auch richtig einordnen. So kann eine kleine Gruppe von Gläubigen sich in einem kleinen Hinterhof treffen. Doch sie versammeln sich dort im Namen Jesu und ehren ihn dort in aller Schwachheit. Sie lesen das Wort Gottes und haben die Absicht, ihm zu gehorchen. Ernsthaft singen sie Lieder, die den Herrn verherrlichen. Solch eine Gruppe kann völlig verborgen und in den Augen der Welt unbedeutend sein. Doch in Gottes Augen und nach seinem Plan kann sie größer und bedeutender sein als so manche Zusammenkunft von Staatsmännern in den Hauptstädten dieser Welt. Das ist für Nichtchristen in dieser Welt nicht zu begreifen, weil sie die Dinge nicht aus göttlicher Perspektive betrachten. Diese kleine Gruppe Christen wird nämlich eines Tages auch zu dem größten Chor, der je existiert hat, gehören und mit unzähligen anderen zur Ehre des Lammes Gottes singen, so steht es im Buch der Offenbarung, »Du bist würdig zu nehmen das Buch und aufzutun seine Siegel, denn du bist geschlachtet und hast mit deinem Blut Menschen für Gott erkauft aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen, und hast sie unserem Gott zu Königen und Priestern gemacht, und sie werden herrschen auf Erden.« Liebe Hörerin, lieber Hörer, das ist das endgültige Ziel, auf das wir zuleben. Menschen dieser Welt übersehen solch eine kleine Gruppe von Christen. Doch sie hat in Gottes Augen einen besonderen, wichtigen Platz. Und das Buch Sacharja soll uns helfen, diese Perspektive Gottes neu einzunehmen. Dieses prophetische Buch, das an vielen Stellen nicht leicht verständlich ist, hat eine besondere Botschaft für uns heute. Das Buch Sacharja lädt uns ein, die große Weltgeschichte, aber auch unsere eigene, vielleicht in unseren Augen kleine und unbedeutende Geschichte, mit Gottes Augen und aus seiner Perspektive zu betrachten. Jedes Mal, wenn wir beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe, ist das im Grunde ein Gebet darum, dass wir alles, was um uns herum geschieht, mit Gottes Augen sehen. Sein Reich kommt, manchmal unscheinbar. Aber es kommt und wächst. Es wächst in uns und um uns herum, überall dort, wo Gott Platz bekommt, wo er wirken kann, wo er geehrt wird, wo man ihm vertraut und an ihn glaubt. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch die nächste Folge unserer Sendereihe durch die Bibel wieder einschalten. Bis dahin, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.